Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 80. Und heute haben wir einen lieben Gast, den Richtig. Daniel, bei uns und er betreibt den Kanal Investflow. Und wir haben ihn mal ausgefragt, was er investiert, worin er investiert und wie er investiert. Also all das folgt dann.
Ja, Philipp. Es war eine relativ lange Interview-Session mit ihm heute, es wird deswegen auch ein bisschen länger dauern, also nehmt euch ein bisschen Zeit, weil er bietet hier spannenden Mehrwert auch mit seinem Kanal. Den Link dazu gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt, Marcel, fange ich an. Wie war denn deine Woche?
Ja, also meine Woche war sehr anstrengend. Ich bin recht müde mittlerweile, muss ich sagen. Aber weiter geht's. Geld verdienen, solange der Lockdown noch nicht da ist. Philipp, wie war deine Woche?
Ja, also ich sehe einfach im Moment auch im beruflichen Leben die Probleme mit der Mobilität, die diese Pandemie doch mit sich bringt. Es ist unglaublich. Ich arbeite in der Medizintechnik und da ist es einfach schwer. Man muss Geräte auch persönlich übergeben. Und dann stehst du morgens um 5 auf, bis kurz vor Mitternacht wieder im Hotel. Also es ist sehr ineffizient, das ganze Reisen geworden. Aber Marcel, es haben sich ja viele beschwert, dass unsere Witze oder meine Witze relativ flach sind. Also Leute, jetzt nochmal zuhören. Klagt der Investor, diese Krise ist schlimmer als eine Scheidung. Ich habe die Hälfte meines Besitzes verloren und bin immer noch verheiratet.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Beginnen wir mit dem ersten Thema heute und das ist ja vor allen Dingen
keine Quartalszahlen.
Nein,
nächste Woche geht's aber wieder los.
Ja, so langsam nimmt auch die Quartalssaison wieder Fahrt auf, aber Tencent war im Fokus diese Woche, weil der Aktienkurs einfach mal 7% fiel und das war dann erstmal überraschend. Ja, man hat sich natürlich gefragt, woran hat's hier liegen? Und tatsächlich war der Grund Prosus. Ja, Prosus kennt der ein oder andere vielleicht schon. Ist eine Investment-Holding und der verlängerte Arm von Naspers. Naspers sitzt ja in Südafrika und Prosus ist in den Niederlanden und hat eben jetzt einfach mal 2% von Tencent oder ihrer bisherigen Investment-Größe einfach verkauft. Und das heißt, 15,5 Milliarden Dollar wurden eben hier locker gemacht.
Einfach auf den Markt geschmissen.
Haben sie an Investoren quasi angeboten und dementsprechend war natürlich erstmal Angebot sehr, sehr groß, aber die Nachfrage eben nicht ganz so stark. Und insofern gab es natürlich dann erstmal einen Kursrutsch. Und warum hat man das gemacht? Natürlich möchte man jetzt Kapital nutzen, um andere Wachstumsbereiche eben wieder zu investieren, ne? Dass man seine Internet-Holding, also als Internet-Holding weiter ausbauen kann, weitere Startups finanzieren kann. Und ich sag mal, bei der Größe, die man Tencent nach wie vor noch hat mit 28,9%, das ist ja immer noch extrem viel, ja, und natürlich auch vom Wert her eine extreme Geschichte. So muss man auch sagen, dass der restliche Wert, den Prosus jetzt noch besitzt, auf 225 Milliarden Dollar zu datieren ist.
Unglaublich.
Also auch das ist ja noch eine Riesensumme, vor allem wenn man überlegt, dass Prosus ja aktuell bloß 189 Milliarden Dollar wert ist an der, ja, Börse. Alleine der Anteil an Tencent ist eigentlich größer als das Unternehmen Prosus selber.
Das ist ja wirklich ein gefundenes Fressen auch dann für Value-Investoren.
Eigentlich schon, richtig. Und dann kommt ja noch was hinzu. Und zwar, man hat eben auch 24% an Delivery Hero. Ist ja auch nicht gerade ohne. Und 29% an Mail.ru, also der russische Internetdienst. Und man muss sagen, wenn man auf die Seite geht von Prosus, habe ich auch mal gemacht, sieht man halt wahnsinnig viele, junge technologische Unternehmen, die im Einzelnen sicherlich sehr spannend sein können und wo auch hier und da mal so ein Tencent ins B stecken könnte. Ja, wenn man überlegt, man hat Tencent damals für 38 Millionen Dollar diesen Anteil übernommen, ist natürlich jetzt die Aktien deutlich mehr wert und jetzt ist man da, das war eigentlich so das Investment überhaupt, ja, das hat man Wahnsinn. Einmal im Leben, so eine Geschichte, sehr, sehr schön, aber was sieht man hier, dass natürlich immer noch ein kleines Risiko mitschwingt, wenn man große Investoren hat, ja, die nicht unbedingt die Gründer sind, weil man natürlich auch immer wieder mal Aktienpakete auf den Markt geworfen bekommt, man hat das auch bei TeamViewer häufig beobachten können, hatten wir auch immer mal angesprochen und man sieht auch, dass die Einzelteile eines Unternehmens teilweise mehr wert sind, als es eben das große Ganze ist, wie zum Beispiel Prosus jetzt, dieser Anteil, den sie noch halten und ihr eigener Wert. Aber das ist vielleicht auch noch ein guter Querverweis zu Facebook, Alphabet, wenn sie sich aufspalten. Jetzt hat man ja gesagt, dass zum Beispiel bei Facebook Instagram alleine schon, 700 oder 800 Milliarden wert sein soll oder 600. Hammer. Da bleibt nicht mehr viel für Facebook, für WhatsApp und Oculus ist auch noch da. Also sehr, sehr spannend und ich würde sagen, für alle diejenigen, die jetzt leicht kalte Füße bekommen haben wegen Tencent, keine Sorge, der Kurs ist tatsächlich an der Unterstützung stehen geblieben und ist ja auch heute schon wieder gedreht. Also alles halb so wild. Langfristig stimmt die Story.
Ja, es ist ja dann wie auch immer, wirklich bei solchen Aktionen gibt es immer Käufer und Verkäufer und manche sehen hier natürlich vielleicht auch eine Chance. Na klar. Der europäische Finanzinvestor CVC bietet 21 Milliarden Dollar für Toshiba, das kursiert gerade durch die Medien und anschließend will man den Konzern von der Börse nehmen und es ist ja ein hochtechnologisches Unternehmen, also klar, man kennt auch noch früher, es gab ja Tablets, glaube ich, und auch PCs, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage immer noch von Toshiba gibt, aber sie sind doch wirklich wichtig, weil sie bauen Kraftwerke und sie sind ein wichtiger Rüstungslieferant aus Japan und das Management hat immer zu kämpfen mit den Aktionären, um sich auch hier durchzusetzen und jetzt möchte CVC hier den Großaktionären, also nicht den Großaktionären, sondern dem Management einfach zur Seite springen und sagen, komm, wir ziehen das jetzt hier gemeinsam durch. Und das wird als wirklicher Angriff vom CEO auf die Aktionäre gewertet, weil weißt du, dass der CEO war, vor seinem Job als CEO, war er bei CVC.
Oh.
Und jetzt ganz zufällig will auf einmal dieses Unternehmen Toshiba kaufen und von der Börse nehmen.
Marcel, Zufall?
Du hast ja auch einen ziemlichen Rückschlag eigentlich jetzt auch beruflich erlebt die Woche. Warum?
Ja, LG zieht sich aus dem Smartphone-Markt zurück und ich bin aktuell für LG tätig. Unter anderem, ja, als Selbstständiger hat man natürlich mehrere Auftraggeber und das ist auch gut so, wenn man diversifizieren kann. Hat aber schon, da war eigentlich auch schon abzusehen, Anfang des Jahres kamen ja schon die Gerüchte, dass LG darüber nachdenkt, die Smartphone-Sparte jetzt einzustampfen und nun ist es ja soweit. Und LG ist ja bekannt für starke OLED-TVs, vielleicht auch für gute Küchengeräte und für Smartphones.
Kühlschränke machen sie, glaube ich, noch.
Ja, oder? Kühlschränke, Waschmaschinen, also da sind sie doch recht breit aufgestellt, auch sehr gefragt nach wie vor. Mhm. Aber im Bereich Smartphones ist es, glaube ich, nicht unbedingt die erste Marke, die den Menschen einfällt, wenn es darum geht, eine Smartphone-Marke zu benennen. Und so ist das tatsächlich auch jetzt eigentlich eine logische Konsequenz, dass man sich jetzt von diesem Markt zurückzieht. Man hat natürlich auch den Anschluss ein bisschen verpasst. Xiaomi ist stark gewachsen, Oppo und wie sie alle heißen, kamen immer mehr in den Markt und haben da auch Marktanteile abgegraben, die ohnehin schon nicht groß waren. Hm. Und jetzt muss man sagen, hat man bei LG gesagt, wir wollen den Fokus mehr auf andere Zukunftstechnologien legen und vor allen Dingen hier zu benennen KI, Robotik, intelligentes Wohnen, sogar 6G ist mit dabei und da ist dann eben auch wieder mehr Raum zu wachsen. Man muss auch sagen, dass die Smartphone-Sparte seit Jahren, also wirklich, ich glaube 6 Jahren oder 7 Jahren, wirklich nur Verluste geschrieben hat und eben auch nicht nur wenig, sondern schon ordentlich. Und man hat zwar auch immer wieder mal was versucht, mit verrückten Modellen, was ganz anderes, aber auch das kam eher nicht so gut an. Jetzt haben sie natürlich noch gesagt, dass sie die Android-Varianten weiterhin natürlich supporten. Also ihr müsst keine Angst haben, dass er jetzt sein Handy sofort wegschmeißen kann. Nee. Das ist eben nicht so. Aber wusstest du, Philipp, dass LG 10% Marktanteil hatte in den USA.
Das ist schon viel.
Das ist übel viel. Das hätte ich niemals gedacht. Also vor allen Dingen im Hinblick auf den europäischen oder deutschen Markt hätte ich das nicht gedacht. Aber tatsächlich sehr viel. Und das heißt natürlich auch, dass 10% mehr zu verteilen sind bei denjenigen, die eben noch am Markt da sind. Also Apple, Samsung, Google Pixel, was ja in den USA ebenfalls gut läuft. Und da wäre es mal spannend, wer jetzt profitiert von diesem Exit. Bin ich sehr gespannt, werden wir mal beobachten. Die Chinesen sind ja nicht ganz so sehr im US-amerikanischen Handymarkt präsent, hätte ich jetzt mal so gesagt. Vielleicht kommt das noch. Aber ja, gut.
Aber was ich auch Wahnsinn finde, ist, dass LG gar nicht über einen Verkauf nachdenkt.
Wurde tatsächlich nachgedacht. Ach so. Also man hatte das ja so ein bisschen abgewogen, was macht man, aber gut, dann brauchst du halt auch einen Käufer. Und warum sollte man sich denn eine Smartphone-Sparte, die seit Jahren Milliarden von Verlusten schreibt, dann auch
Microsoft zu eigen hat machen. Das ja mal mit Nokia versucht.
Ja.
Kennst du eigentlich die App Clubhouse?
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele sie nutzen. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Für mich persönlich ist das nichts, aber es geht, glaube ich, auch immer nur für iPhone-User. Ich weiß nicht, ob Android-User jetzt überhaupt ins Clubhouse rein dürfen. Und Twitter war im Gespräch, Clubhouse zu kaufen. Und das hat Clubhouse natürlich relativ gut gemacht, weil sie haben jetzt eine Finanzierungsrunde hinter sich. Und Twitter soll angeblich $4 Milliarden dafür geboten haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, war das ernst? Also war Clubhouse überhaupt wirklich daran interessiert, zu sagen, Mensch, wir verkaufen uns selber für $4 Milliarden? Oder hat man das einfach nur genutzt, um kräftiger in dieser Finanzierungsrunde mit Investoren zu verhandeln? Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen aktuell rund 10 Millionen aktive Nutzer pro Woche. Ich muss sagen, das finde ich ein bisschen wenig. 10 Millionen weltweit, die da in diesem Clubhouse sich unterhalten oder anderen Leuten beim Sprechen zuhören. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine große Zahl ist oder nicht. Wenn ihr Anregungen zu Clubhouse habt oder ob ihr es nutzt oder das vielleicht auch ein bisschen anders seht, schreibt uns das gerne. Aber ich glaube nicht, dass Clubhouse ein Geschäftsmodell hat, was einen hohen Burggraben hat.
Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist auch zeitaufwendig. Du musst genau zu dem Zeitpunkt da sein, wenn hier referiert wird. Ist eben eine gute Frage. Twitter selber ist ja sehr hoch kapitalisiert, wäre natürlich eine leichte Übernahme gewesen.
Wäre vielleicht auch eine schöne Ergänzung für das Geschäftsmodell.
Genau, vor allem, weil man bei Twitter ja auch überlegt, wie man noch weitere Geschäftsbereiche erschließen kann.
Aber ich glaube auch, dass so Unternehmen wie Spotify so ein Clubhouse relativ schnell mit integrieren könnten in ihre Apps, oder?
Sicher, denkbar, ja. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Aber Clubhouse war ja auch im Bereich dieser Finanzierungsrunde, das waren ja nicht nur Clubhouse dabei, sondern auch viele, viele andere Unternehmen. Ja. Unter anderem habe ich gehört, Flirtcard, das Startup, was Walmart gekauft hatte, haben jetzt eine neue Finanzierungsrunde bekommen und wirklich üppig Geld eingenommen. Ja. Dann noch andere, unter anderem auch Blade, das Fintech,
was wir leider nicht im Depot haben.
Was wir jetzt
Visa wollte es ja
übernehmen. Nur anteilig, denn Visa hält ja große Anteile an Blade, aber konnte eben nicht die Übernahme tätigen, weil die Behörden leider gesagt haben, nein. Ja. Und jetzt fragt man sich erstmal, Blade, was machen die denn eigentlich? Das ist so ähnlich wie Klarna. Wer Klarna schon mal genutzt hat, der hat, ich sag mal, schon jetzt recht viel verstanden, was Blade macht. Das ist so im Prinzip wirklich, ich kaufe auf einer Website ein, kann eben dort die Bank direkt verbinden und macht darüber den Zahlungsvorgang und ist eben stark am Wachsen. Und jetzt hat man eben $425 Millionen eingesammelt. Damit ist Blade mit $13,4 Milliarden hoch bewertet, vor allen Dingen deutlich höher als noch vor ein paar Monaten, da waren es noch 9 Milliarden, und hier sieht man halt, dass man so nach und nach nicht nur wächst, sondern auch immer mehr Investoren findet, darunter die neuen Investoren Altimeter, Silverlake und Ribbit. Also nicht verwechseln mit Reddit.
Die Wall Street Bets sind wieder unterwegs.
Genau. Nein, es ist Ribbit. Und jetzt steht auch der IPO so ein bisschen, oder das IPO im Raum. Vielleicht auch ein Spec, Philipp, du hast das mal gesagt.
Ja, ich habe gelesen, ich bin ja selber investiert bei der Pershing Square Tontin Holding. Und angeblich wird überlegt, ob sie Plaid übernehmen. Ich würde mich natürlich freuen als Aktionär von diesem Spec. Also das Spec ist ja auch von Bill Ackman, und mit Pershing Square hat er auch coole Unternehmen. Wir haben uns das ja auch letzte Woche auch mal gemeinsam angeschaut. Also coole Unternehmen, die er hier investiert, und er ist ja auch langfristig mit dabei. Er ist so ein bisschen so im Konsumgüterbereich, ne? Er hat Starbucks, McDonald's und Wendy's. Also er ist schon sehr im Konsumgüterbereich, Schnelllieferrestaurants, da ist er tätig. Deswegen glaube ich, dass Plaid eigentlich nicht so eine, ja, eigentlich nicht so zu seinem Investment Case passt. Aber ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Spec doch mal anzuschauen, weil Bill Ackman weiß hier wirklich, was er macht. Er will ja auch ein zweites Spec dann an die Börse bringen, nachdem das erste sozusagen abgewickelt ist. Und Aktionäre, die jetzt bei der Pershing Square Tonight Holding mit dabei sind, haben dann auch Vorzugsrechte auf den zweiten Spec. Und ich bleibe hier auf jeden Fall mit dabei, weil ich auch einfach mal erleben möchte, wie das Ganze abläuft. Also wenn es dich auch interessiert, dann schalt auch irgendwann mal natürlich sehr gerne wieder bei unserem Aktienpodcast mit ein, weil ich werde dann natürlich auch berichten, wenn es dann so weit ist.
Robinhood kommt ja ebenfalls an die Börse, das hatten wir ja schon besprochen, aber Robinhood hat eben wieder was zur Demokratisierung der Aktien, wurde dafür gemacht, und zwar möchten sie, dass alle Nutzer von Robinhood die Möglichkeit haben, zum Tag 1 direkt mit einzusteigen am Börsengang, weil meist ist ja so bei einem Börsengang, dass man nicht die Chance hat, als Kleinanleger sofort zu investieren. Man wartet meist, bis der erste Kurs kommt, und dann ist man hinten an und hat meistens dann den teuren Kurs vor
ersten Preis, der das, dann an der Börse erscheint.
Ich sag nur Airbnb, da haben wir ja lange mitgefiebert, das war ja auch alles etwas teuer dann im Nachhinein. Soll eben jetzt für alle Nutzer von Robinhood ermöglicht werden. Ist natürlich super, weil man dann eben mal nicht so einen extremen Nachteil hat, sondern direkt loslegen kann. Außerdem überrascht, weil wir gerade beim Thema IPO sind, Didi Chuxing, wenn ich das richtig ausspreche, ist der chinesische Uber, und das heißt, dass man hier doch schon einen großen Markt vor sich hat, aber eben auch nicht nur dort tätig ist, sondern 15 Länder insgesamt schon bespielt und damit eben schon recht groß ist. Man möchte in Hongkong und in den USA an die Börse kommen, weil eben Investoren, die schon lange investiert sind, langsam mal drauf drängen, dass hier mal ein wenig Fahrt reinkommt. Und jetzt ist die angestrebte Bewertung bei einfach mal 100 Milliarden Dollar.
Unglaublich.
Im Vergleich zu Uber ist das schon nochmal deutlich drüber.
Wahnsinn.
Und man muss jetzt hier auch noch hinzufügen, dass Didi Chuxing da eine Ambition hat, noch weiter zu wachsen, natürlich auch weiter zu expandieren.
Ja.
Und da bin ich gespannt. Ein Spec stand auch hier im Raum, aber das wird schwierig,
da weil 100 eine Milliarden. Hülle, eine Hülle finden, die 100 Milliarden.
Das ist halt dann doch ein bisschen arg üppig, und insofern scheint das Ganze hier eher auf ein IPO hinauszulaufen.
Ich habe auch noch ein IPO mitgebracht.
Die IPO-Woche.
Ja, das Unternehmen Synlab aus München überlegt, an die Börse zu kommen, und sie wollen noch in diesem Quartal an die Börse gehen, weil sie profitieren enorm von Corona-Schnelltests, die sie auswerten, oder auch Corona-Tests, die sie auswerten. Es soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung passieren. Also man möchte rund 400 Millionen Euro platzieren am Kapitalmarkt. Hauptanteilseigner und Hauptinvestor ist Xinvin, also der Finanzinvestor, und die Umsätze, Marcel, überleg dir mal, im Jahr 2020 1,13 Milliarden Euro und alleine im ersten Quartal 2021 war der Umsatz bei 4,5 Milliarden Euro. Also unglaublich. Ich glaube, ein Unternehmen, was so schnell wächst, vielleicht noch BioNTech, die haben wir auch diese Woche bei uns im Aktiencheck. Dieser kommt natürlich wie immer am Sonntag 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Da ist auch noch die Berkshire Hathaway mit dabei. Also wir haben ein ziemlich cooles Potpourri am Sonntag, welches wir hier mit euch besprechen.
Interessant, Synlab, oder? Also
ja.
Fand ich jetzt nicht schlecht. 38% sind im letzten Jahr gewachsen, meiner Recherche nach. Ja, wenn sie jetzt in Frankfurt an die Börse gehen, ist es sicherlich denkbar hier, dass ja auch hier die Nachfrage hoch ist.
Ist natürlich auch schön für die Aktienkultur, natürlich wie immer auch in Deutschland. Und man hat auch dann bei deutschen Brokern oft mal die Chance, auch hier Aktien zu zeichnen, also hier auch direkt am IPO-Tag mit dabei zu sein. Was sich auch wie immer lohnt, ist, uns auf Instagram zu folgen oder auch in unsere Facebook-Gruppe zu kommen.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops?
Ich bleibe auch bei meinem Top der Woche in Deutschland. Marcel, kennst du eigentlich die deutsche Kaffeekette Flash Coffee?
Nie gehört.
Sie werden jetzt Starbucks in Asien Konkurrenz machen und sie wollen bis Jahresende 350 neue Läden dort eröffnen. Sie wollen nicht nur in China expandieren, sondern auch in 7 weiteren asiatischen Märkten präsent sein und Fuß fassen. Der Umsatz soll laut eigenen Prognosen sich allein dieses Jahr ver-24-fachen. Und das finde ich schon enorm, oder?
Ja, das ist ja brutal. Extremes Wachstum.
Ja.
Aber ist das dann schon eingepreist? Also soll das die 24-fache vor allem mit dem Arzt nach der Expansion? Das ist heftig.
Also insgesamt mit der Expansion, was die Läden dann auch direkt abwerfen sollen. Und weißt du, wer hiervon richtig profitieren wird?
Wer denn?
Das sind die zwei große Anteilseigner an diesem Startup. Und das ist einmal Delivery Hero. Also man könnte es vielleicht spielen, ja, über den DAX-Konzern oder auch die Rocket Internet Holding ist hier auch mit investiert und vielleicht könnte man oder ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Unternehmen irgendwann auch mal an der Börse sehen.
Ja, interessant, ne? Flash Coffee, noch nie gehört.
Ich auch noch nicht.
Finde ich gut, dass sie natürlich dann hier Gas geben wollen, auch im asiatischen Bereich. Viele kennen sie vielleicht noch oder können sich noch erinnern an Luckin Coffee. Die hatten ja da einen Bilanzskandal.
Oh ja.
Da lief ja einiges schief, aber sie wurden ja als echter Konkurrent zu Starbucks gehandelt. Und was jetzt interessant ist vielleicht, in Deutschland wurde 2020 so viel Kaffee getrunken wie noch nie. Das fand ich total spannend.
Also könnte man sich auch hier vielleicht mal die J.D. Peet's Holding vielleicht einmal anschauen.
Genau, aber nö, das ist doch sehr, sehr gut, wenn da eine deutsche Kette in Asien, naja, vielleicht Fuß fassen kann. Gibt es irgendwas, was die vielleicht besonders gut machen?
Das weiß ich nicht, aber wir haben natürlich auch immer tolle Communities heute hier am Start und deswegen schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn ihr dieses Unternehmen schon kennt.
Ja, dann hätte man natürlich auch mal, ja, vielleicht den Vorteil erkannt, da können wir mal testen, probieren, wäre ja nicht ganz schlecht. Ja, mein Top der Woche sind die Big Techs im Allgemeinen. Jetzt wird man sagen, ja, der ist ja sowieso
investiert. Der macht ja Eigenwerbung. Ne? Disclaimer, Marcel ist in jedes Big Tech Unternehmen der Welt investiert.
Ja, das stimmt so, ja. Das muss man fast so sagen. Und das bin ich auch zu Recht und auch gerne, muss ich sagen.
Denn der Daniel ja auch.
Ja, das stimmt. Aber nicht zu viel verraten. Nee. Das kommt alles noch. Ja, man hat natürlich jetzt gesehen, dass die, ja, ich sag mal, die Wachstumswerte, die High Growth, diese wirklich extremen Wachstumswerte, ja, nach und immer noch relativ volatil am Markt sind. Es läuft jetzt nicht wieder strikt nach oben. Es ist zwar positiv von den Impulsen, ne, die Digitalisierung wird voranschreiten und auch diese Geschäftsmodelle werden natürlich weiter profitieren. Die Value-Werte, die haben jetzt schon echt viel zugelegt, also in vielen Bereichen auch wirklich teilweise schon wieder überbewertet. Natürlich ist da teilweise das Reopening so eingepreist schon, als wäre man bei dem Stand noch von vor der Krise, was ja totaler Irrsinn ist. Also da
ja, viele Unternehmen stehen auf einmal besser da.
Ja, das kann bei vielen gar nicht sein, weil man natürlich viel höher verschuldet ist, dass man eben auch, ich sag mal, natürlich Anteile verloren hat, der Markt kleiner geworden ist, wie auch immer. Daher könnte ich mir vorstellen, gibt es jetzt so langsam wieder so die Besinnung auf etwas, was Qualität hat? Und das sind ja die Big Techs, die haben Qualität, denn sie haben bewiesen, dass sie weiterhin cashflows steigend auch haben und generieren, dass sie stark wachsen, weiterhin saubere Bilanzen mitbringen und gar nicht mehr so hoch bewertet sind. Und so kommt es eben, dass jetzt Facebook aufs neue Allzeithoch gegangen ist, Alphabet neues Allzeithoch, Amazon kratzt an dem kurzfristigen Abwärtstrend und könnte auch hier ausbrechen und so weiter und so fort. Microsoft haben wir auf Allzeithoch gesehen. Also all das zeigt natürlich, dass man hier wieder die sichereren Häfen im Tech-Bereich sehen möchte. Und man muss ja auch langfristig sagen, die Digitalisierung ist ja nach wie vor noch eigentlich am Anfang. Es gibt noch so viel, was da noch reinspielen wird und da.
Microsoft ist für mich hier auch einfach die Bank. Das ist für mich so Value, Big Tech, High Growth, Momentum, alles in einem.
Diese Gefühle, die du für Microsoft hast, die habe ich für alle Big Techs in meinem Depot.
Jetzt kommen wir zu unserem Flop der Woche und mein Flop der Woche. Und ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber wusstest du, es gibt, also MAN ist ja eine VW-Tochter und sie haben ein Werk in Österreich und dieses Werk läuft nicht gut. Also es ist nicht profitabel, die Margen sind schlecht. Und deswegen hat VW jetzt gesagt, gut, wir versuchen das Werk zu verkaufen oder wir müssen es leider schließen, auch im Rahmen der Restrukturierung, die man jetzt hier natürlich auch anstrebt als VW. Und jetzt hat der Betriebsrat am Donnerstag mitgeteilt, dass bei einer Betriebsabstimmung, die Belegschaft hat abgestimmt, weil es gab jemanden, der wollte dieses Werk übernehmen und kaufen und auch viele Mitarbeiter halten, haben 64% der Belegschaft die Übernahme des Werks durch den Automanager Siegfried Wolf abgelehnt. Und da muss ich sagen, oh Mann, also ob die 2300 Beschäftigten, ich bin nicht tief drin, ich weiß nicht, warum man sowas ablehnen sollte, weil ich glaube, es ist immer noch besser, einen Job zu haben, als keinen Job zu haben. Und die VW-Konzerntochter MAN in München hat jetzt auch bekannt gegeben, MAN nimmt jetzt als Konsequenz die Pläne zur Schließung des Werks in Steyr wieder auf. Als nächstes geht man jetzt in die Verhandlungen über einen Sozialplan. Und ob man das damit erreichen wollte mit dieser Abstimmung, da bin ich mir nicht sicher.
Nein, das klingt irgendwie nicht ganz schlüssig, ja. Aber vielleicht haben die Leute auch da wieder Angst vor was Neuem und wenn ein neuer Eigentümer da ist. Aber es ist doch
so schade, oder? Ja, also aus jedem Neuen und jeder Herausforderung bietet natürlich auch immer noch eine Chance. Und ich finde, für der Daniel wird es ja auch gleich nochmal erzählen, er hat diesen Kanal auch bei YouTube ja nur gegründet, weil er in der Arbeitslosigkeit auch mal war. Und das finde ich enorm und Hut ab vor Leuten, die sich so nochmal umstrukturieren und dann sich so auch neu erfinden, oder?
Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Und vielleicht ist es ja dann auch eine Chance für die Angestellten. Mein Flop der Woche. Mhm. Eigentlich halte ich ja trotzdem noch recht viel von ihm. Ich halte ihn nicht für den besten Politiker, aber es wird erstmal, also Fakt schon mal, politischer Flop auf jeden Fall bei mir. Mhm. Ich halte eigentlich nicht wenig von ihm. Er ist eigentlich ein guter Politiker aus meiner Sicht. Aber was ist denn jetzt zu Ostern passiert? Der Herr Laschet hat sich Gedanken gemacht, das jetzt über Ostern, wie könnte man mit der Pandemie jetzt weiterverfahren?
Oh, okay.
Und jetzt kommt er mit der großen Nachricht, mit der hochinnovativen Nachricht. Und ich hätte es nicht gedacht.
Also ich war sowas von überrascht. Brücken musst du gehen.
Brücken Lockdown? Was, er hat einen Lockdown rausgehauen?
Oh Mann.
Das ist doch stark. Mensch, er muss dann erstmal auf die Idee kommen, über Ostern, stundenlang drüber nachgedacht, vielleicht auch noch mit der Familie Rat gehalten, um dann auf die Idee zu kommen, hey, Lockdown wäre super, ne, damit wir vielleicht 40% in 2-3 Wochen auch verimpft haben und dann
was können wir ja alle wieder, nicht möglich ist.
Was natürlich nicht möglich ist, also, wenn man mal 1 und 1 zusammenzählt. Ja,
also wie gesagt, ich war doch überrascht, dass wir heute über 600.000 Menschen geimpft haben in Deutschland. Also das finde ich ist doch mal eine schöne Zahl. Das ist fast doppelt so viel wie am Vortag.
Es fühlt sich auf jeden Fall besser an, als das bisher so war. Wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, tut es mir immer noch weh. Aber gut, es ist mein Flop der Woche. Aber immerhin, insgesamt muss man sagen, er war ja auch beim Podcast bei Christian Lindner. Das ist natürlich sehr, sehr interessant gewesen. Also auch seine Ansichten und so finde ich jetzt nicht schlecht. Seine Wirtschaftskompetenz würde ich jetzt auch nicht
in Frage stellen.
Richtig. Ja. Also, naja, mal schauen.
Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Interview mit Daniel. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema des heutigen Tages und das heißt Investment Flow. Der liebe Daniel von Investment Flow ist heute bei uns. Hallo Daniel.
Hallo, grüß euch.
Hallo.
Und wir wollen gleich mal einsteigen und fragen, Daniel, wer bist du und wer ist oder was ist Investflow?
Ja, also mein Name ist Daniel. Ich bin seit circa 6 Jahren an der Börse und habe im Januar letztes Jahr meinen Kanal Investflow ins Leben gerufen. Ziel sollte eigentlich sein, so vielen Menschen wie möglich das Investieren nahezubringen, da es mittlerweile, man muss ja schon fast leider sagen, relativ alternativlos geworden ist, bis auf ganz wenige andere Anlageklassen, die es sonst noch gibt, aber Sparbuch, Tagesgeldkonto oder Lebensversicherung, das ist halt leider kein großes Thema mehr bei uns, zumindest wenn man die Inflation schlagen möchte. Und da habe ich mir dann überlegt, wie ich da meinen Beitrag dazu leisten könnte und dann tatsächlich im Zuge einer Arbeitslosigkeit, die ich damals hatte, habe ich das Projekt so für mich ins Leben gerufen und das ist dann auch wirklich relativ schnell sehr gut angekommen bei vielen Leuten, dass der Kanal dann stetig gewachsen ist. Und genau, nun sitzen wir hier sozusagen. Ich habe mich halt am Anfang umgeschaut. Ich habe mir immer so überlegt, was würde man gerne sehen oder wie gehe ich selber vor bei Aktienanalysen. Habe mich dann noch so ein bisschen auf YouTube umgeschaut und so im Januar 2020 gab es jetzt noch gar nicht so viele Kanäle, die sowas gemacht haben. Also ihr wart schon da. Ihr war dann auch einer der ersten, die ich dann tatsächlich damals in dem Zuge gesehen habe.
Ja.
Viel weniger gab es dann aber eigentlich auch nicht. Also ich habe dann eben noch bemerkt, so Aktie mit Kopf hat langsam so auch angefangen, regelmäßig Analysen zu machen, aber eben so ganz anders, auch wie ich es mir jetzt persönlich gerne vorgestellt hätte, und habe dann einfach mal so überlegt, wie gehe ich beim Analysieren von Aktien vor. Es sollte natürlich auch einfach und verständlich sein, da ich finde, viele machen da einfach eine zu große Wissenschaft draus und es muss einfach nicht so sein, weil viele Privatmenschen oder eben Kleinanleger, die haben da Angst davor oder sagen, das können nur Profis, und ich bin da eben einer anderen Meinung. Und nachdem ich dann vor allem mich so ein bisschen eingelesen habe, so die ersten Bücher von vor allem Peter Lynch und Warren Buffett, bin ich dann eben auch zum Entschluss gekommen, das kann man auch teilweise wirklich sehr vereinfacht darstellen, und habe mich dann eben dazu entschieden, ich probiere das mal mit dem Kanal, ist dann auch wirklich sehr gut angekommen, und seitdem, ich habe eigentlich recht wenig verändert, mal das ein oder andere Format habe ich neu mit reingenommen, wie eben auch mal so ein paar aktuelle News zu bringen zu einzelnen Titeln, die man vielleicht auch schon mal analysiert hat und die Leute daher kennen, aber ansonsten hat sich jetzt groß nichts verändert vom Anfang her, natürlich ein bisschen optimiert, an der einen oder anderen Stellschraube gedreht, aber ansonsten sind meine Analysen immer noch relativ ähnlich wie zu Beginn dann. Genau.
Genau, da sieht es ja auch so aus, also wenn wir uns deine Analysen anschauen, und die möchten wir natürlich auch unserer Community wirklich ans Herz legen, dass du scheinst ja wirklich auch so auf demselben Zug zu sein wie wir, dass man sagt, wir wollen Menschen wirklich aktiv dabei unterstützen, eine eigene Meinung zu bilden. Also wir kauen ja nichts vor und sagen jetzt kaufen oder verkaufen.
Ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich auch dieser spannende Mehrwert, den wir gemeinsam einfach auch bieten, dass wir sagen, Mensch, wir werden euch niemals erzählen, kauft dies, verkauft das, sondern eher dieses, hey, wir wollen euch unterstützen, selber eigene mündige Investoren zu werden. Wie bist du eigentlich zum Investieren gekommen?
Ich bin vor mittlerweile über 6 Jahren bin ich zum Investieren gekommen. Im Zuge, ich habe so ein kleines Erbe bekommen, also jetzt nichts Übertriebenes oder so, also es war damals ein kleiner 5-stelliger Betrag, und habe mir dann halt so ein bisschen Gedanken gemacht, was machst du jetzt mit dem Geld? Habe mich dann eben ein bisschen informiert, schon damals hat sich eben auch so ein bisschen abgezeichnet, es gibt relativ wenig. Und ich weiß es wie heute noch, ich bin dann in einem Forum auf eine Aussage von irgendeinem User gestoßen, wo es dann eben auch darum ging, wie viel Rendite heutzutage überhaupt noch möglich ist mit verschiedenen Sachen. Und der hat dann einfach gesagt, wenn man 6-7% im Jahr Rendite machen will, kommt man einfach um den Aktienmarkt nicht drum rum. Weil ich habe tatsächlich schon mit, ich weiß jetzt nicht genau, 11 oder 12 Jahren meine erste Erfahrung mit Aktien gemacht, damals mit T-Online. Das werden nur noch die älteren Zuschauer kennen oder wissen, dass T-Online tatsächlich auch mal ein börsennotiertes Unternehmen in Deutschland war, die im Zuge der Dotcom-Blase dann auch einiges an Federn gelassen haben. Die Aktie hat damals für mich mein Vater erstanden. Und da sind wir dann eben auch ziemlich auf die Nase gefallen, und da hatten wir dann eigentlich eben auch schon Abstand genommen, wie es leider viele in Deutschland so gemacht haben. Und im Zuge dann meiner, so Recherche könnte man wieder sagen, was man jetzt mit dem Geld anfangen könnte, was ich geerbt habe, bin ich dann eben wieder doch auf den Aktienmarkt gestoßen, habe dann aber zu mir gesagt, das möchte ich diesmal dann richtig machen und auch für mich eben selber, weil wie gesagt, damals war ich natürlich viel zu jung dann dafür, als dass ich mich da wirklich hätte einlesen oder informieren können, und das Internet war damals jetzt auch noch nicht wirklich so gang und gäbe, und habe mich dann mehrere Monate eingearbeitet, habe mehrere Lektüren gelesen, eben unter anderem von Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus, und Warren Buffett, seinen Weg, seine Strategien. Das waren meine ersten beiden Bücher und danach habe ich mich dann Schritt für Schritt an die Börse gewagt und genau am Anfang eine ganz andere Strategie gehabt. Ich habe auch eben immer gemeint, ich müsste dann in 2-3 Jahren Millionär werden mit irgendwelchen Hotdogs und Handbaggern, und habe dann aber auch so dann relativ schnell erfahren müssen, dass es dann eben doch nicht so einfach ist, und genau, habe dann doch meine Strategie ziemlich nochmal umgekrempelt.
Was uns oder was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, was du gesagt hattest, dass du eben das Ganze nicht so technisch so extrem tief angehst. Ja, es muss für jeden erreichbar sein, es sollte nicht zu kompliziert werden, und so erkenne ich mich auch wieder, dass es doch leichter ist, wenn man da nicht ganz so technisch reingeht. Deswegen ist es mal interessant, wie du Investments auswählst.
Ja. Also für mich ist das mit Abstand Wichtigste wirklich ein solides Geschäftsmodell. Das spiegelt sich auch, glaube ich, in meinem Depot ganz gut wider. Also ich bezeichne mich selber als Quality-Investor, natürlich gepaart auch mit Wachstum dann, denn die größten Qualitätsunternehmen bringen natürlich auch nichts, wenn da überhaupt kein Wachstum mehr vorhanden ist. Ich gehe halt tatsächlich danach vor, die meisten Invests, in denen ich tätig bin, eben gerade bei Aktien, das sind meistens absolute Branchen, ja, Dominatoren oder Monopolisten oder zumindest Duopolisten, die halt wirklich sich eine starke Marktposition über viele Jahre hin erarbeitet haben, trotzdem aber sehr gute Zukunftsaussichten haben, auch in Technologien, die vor allem halt die Zukunft auch von uns Menschen verändern können, beziehungsweise viele von den Unternehmen haben es, glaube ich, meines Erachtens nach schon getan. Natürlich, das ein oder andere hat man auch mal ein wenig spekulativer mit drinnen, aber mein absolut großer Grundkern, den würde ich jetzt so auf mindestens 80% schätzen, sind fast ausschließlich Marktführer in ihrem Segment, weil es ist mir einfach wichtig, dass ein Geschäftsmodell relativ schwierig bis unmöglich ist anzugreifen, weil ansonsten geht es mir dann zu sehr meistens zumindest ins Spekulative dann mit rein. Das fällt mir dann wieder schwierig abzuschätzen, gerade wenn man eben beispielsweise auch so hochtechnologische Unternehmen nimmt, weil ich persönlich komme aus dem kaufmännischen und habe privat jetzt auch so mit Technologie, sage ich jetzt mal, ich habe da jetzt nicht so ein großes Händchen dafür, also ich kann jetzt keine Maschinen irgendwie zusammenbauen oder irgendwelche außergewöhnlichen Codes am Computer schreiben. Also ein Geschäftsmodell muss für mich einfach nachzuvollziehen sein, beziehungsweise zu recherchieren sein. Und dahingehend dann eben auch für mich die Gedanken machen können, wie könnte das Unternehmen in 5 Jahren oder noch besser in 10 oder 15 Jahren dastehen? Was haben Sie da für Aussichten? Und ich glaube, ich könnte das wirklich auch zu jedem meiner Invests wirklich plausibel darstellen, was mich dazu bewegt hat. Und das ist mir persönlich eben ganz wichtig. Deswegen habe ich auch nicht so viele Unternehmen im Depot, damit ich die wirklich immer im Auge behalten kann. Und mir ist es eben wichtig, dass ich meine Invests wirklich quasi in- und auswendig kenne. Wo soll die Reise hingehen? Was sind die Kernkompetenzen beziehungsweise Produkte? Denn das ist mir unheimlich wichtig. Denn wenn ich dann eben merke, da könnte sich jetzt mein Invest-Case irgendwie ins Negative verändern, dass man dann eben auch reagieren kann. Ich habe da bei den meisten Unternehmen, die ich jetzt im Depot habe, keine große Angst, aber es ist mir trotzdem wichtig, dass ich es eben im Blick habe.
Genau, wir sagen das ja eigentlich auch immer, man muss in der Lage sein, innerhalb von 3 bis maximal 6 Sätzen jemanden zu erklären, was macht eigentlich das Unternehmen, in welches man investiert. Und man muss es auch so erklären können, dass der Gegenüber es versteht. Das ist natürlich auch wichtig, und man muss natürlich auch damit schlafen können. Ja. Jetzt ist natürlich auch mal unsere Frage, wenn man das so hört, dann bist du also wahrscheinlich ein sehr langfristig orientierter Anleger, oder tradest du auch, oder gibt es für dich auch kurz- bis mittelfristige Investitionen?
Also traden selber mache ich tatsächlich gar nicht. Ich bin absoluter Buy-and-Hold-Anleger. Ich bin auch eigentlich immer zu 100% investiert, weil ich sage auch zu meiner Community immer, ich habe mehr Angst, steigende Kurse zu verpassen, als an Bord zu sein, wenn sie runtergehen, denn das gehört einfach mit dazu. Ich versuche da wirklich immer drin zu bleiben. Ich habe das ein oder andere Invest, wo ich jetzt nicht einen ganz so langen Anlagehorizont, zumindest vorübergehend habe, aber auch das wieder so, um zu meiner Kernaussage von vorher zurückzukommen, über 80% der Unternehmen habe ich Stand jetzt im Depot, weil ich sie wirklich 10 Jahre und länger halten möchte. Ob es tatsächlich dann so bleiben wird, das ist eine ganz andere Frage. Denn mir ist es auch trotzdem immer wichtig, man muss trotzdem dann auch mal seine Invests immer wieder hinterfragen können oder dann, wenn man eben feststellt, dass es sich nicht so entwickelt, dann auch reagieren. Also nicht eben zu lange dann dran festklammern, wenn es sich negativ entwickelt oder gar nicht in die Richtung geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da war eben beispielsweise letztes Jahr Wirecard dann ein Riesenthema. Das war eine Riesenposition bei mir im Depot.
Und, ja, bei uns auch.
Bitte, ja?
Klassiker. Ja, bei uns auch,
ist ein Klassiker. Und ich bin aber im Zuge damals des KPMG-Berichtes dann ausgestiegen. Das hat mir auch von meinen Zuschauern die ein oder andere Kritik eingebracht. Ich habe es aber wirklich ausführlich erklärt, warum, denn für mich war einfach das Vertrauen in das Management vollkommen zerstört durch diesen KPMG-Bericht, weil man einfach es damals meines Erachtens nach, weil ich ja trotzdem Wirecard als gutes Unternehmen damals zumindest angesehen habe, dass man das als Management einfach verschlafen hat, hier Aufklärung zu leisten. Natürlich jetzt im Nachhinein wissen wir auch, warum man so gehandelt hat, aber das war ja zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich noch nicht klar und habe dann eben auch gesagt, hey, das Unternehmen macht sich jetzt auf immer angreifbar, weil immer jetzt hinterfragt wird, warum diese KPMG nicht in alle Geschäftssegmente oder in alle Bankunterlagen Einblick erhalten hat. Wie gesagt, hinterher ist das natürlich jetzt jedem klar, warum das dann damals so war, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das eben nicht so. Und Wirecard war halt wirklich mein eigentlich absolutes Lieblingsinvest, weil ich aus Deutschland eigentlich keine Unternehmen sonst im Depot habe, außer einen kleinen Nebenwert. Und ich fand es aber trotzdem toll, dass wir anscheinend so ein starkes Unternehmen halt bei uns im DAX dann haben und war da auch wirklich ein großer Verfechter. Aber das hat sich dann halt tatsächlich vom einen auf den anderen Tag dann geändert durch eben diesen meines Erachtens nach katastrophalen Bericht. Und das habe ich dann halt eben auch irgendwie so ein bisschen durch die mehrere Jahre zuvor, durch die Erfahrung dann einfach gelernt, wenn das Management sich da über so längeren Zeitraum nicht ganz koscher, sagt man ja so, koscher verhält, dann muss man einfach irgendwann die Reißleine ziehen. Das habe ich dann damals einfach gemacht. Also trotzdem, obwohl es mein Lieblingsinvest zu der damaligen Zeit war, habe ich sie dann ohne groß nachzudenken dann einfach entsorgt sozusagen.
Ja, wir waren ja auf der Hauptversammlung sogar noch das Jahr vorher, Marcel und ich, da ging es ja auch bei uns mit Modern Value Investing erst richtig los. Ich weiß noch, wir haben danach direkt im Auto noch einen Sonderpodcast auch dazu gemacht. Okay. Wir waren ja so beeindruckt von diesem ganzen Unternehmen, von Markus Braun mit seiner ganzen Aura, wie er das erklärt hat. Und es klang auch alles schlüssig und super technologisch hochmodern, dass wir wirklich gesagt haben, Mensch, wir bleiben hier dabei, da wird nichts dran sein, obwohl es ja immer auch schon diese Berichte gegeben hat. Ja. Also es war, oder Marcel, das war schon unglaublich.
Klar. Also hinterher ist man absolut schlauer, ne? Das ist klar, aber zu dem Zeitpunkt sah das alles wirklich gut aus und ich war auch zufrieden, dass endlich mal ein deutsches Unternehmen ja auch irgendwo technologisch führend sein sollte.
Ja.
Aber naja, Pustekuchen im Nachhinein, schade drum. jetzt sieht man natürlich auch ein bisschen an deinem Depot, dass du Buy and Hold betreibst, weil natürlich deine größten Positionen auch eine gewisse Größe schon erreicht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die eher gewachsen sind, statt investiert sind. Und darauf kämen wir ja nachher nochmal ein. Aber was sind denn deine Ziele eigentlich? Also langfristig halten, geht es da eher so um die Altersvorsorge oder soll das irgendwelche Ziele bedienen?
Nee, es ist bei mir jetzt erstmal wirklich nur zum Vermögen aufbauen sozusagen gedacht. Also für die Rente jetzt noch nicht unbedingt. Klar, ich habe irgendwann, so mein Ziel ist eben auch dann für meine Familie mal zu ermöglichen, ein Haus zu bauen. Ich glaube, jeder, der in Deutschland lebt, der weiß, wie kostspielig sowas ist.
Ja, ich baue gerade eins.
Ja, dass man das mit einem normalen Job mittlerweile schon fast gar nicht mehr finanzieren kann. Das soll wirklich einfach für mich Vermögen aufbauen sein. Ja, ich habe mir jetzt da gar nicht so wirklich irgendwie so finanzielle Ziele gesetzt. Also ich möchte wirklich eine ordentliche Rendite einfach damit erzielen mit meinem Depot. Das ist mir wichtig. Aber ich habe jetzt da irgendwie jetzt nicht irgendwie auch einen festen Punkt ausgemacht, wo ich sage, ja, ab da würde ich jetzt irgendwie komplett umschichten in ETFs, ja, weil ich dann genug habe. Oder ich lasse das einfach so alles ein bisschen auf mich zukommen. Natürlich jeden Monat weiter auch Geld investieren. Das ist wichtig. Das ist auch ein guter Hebel. Das habe ich auch leider erst einige Jahre nach meinem Börseneinstieg erfahren, weil ich habe damals halt einfach nur das Geld, was ich hatte, genommen und alles andere habe ich dann weiter sozusagen, ja, zwar jetzt nicht verprasst, aber ich habe dann eben auch nicht weiter irgendwie groß gespart und ich bin dann da erst dann auch später drauf gekommen, dass das halt wirklich ein extrem wichtiger Step zusätzlich noch ist, dass man wirklich dann Monat für Monat auch weitermacht dann. Das muss nicht immer 30% oder 40% vom Gehalt sein, aber es ist wichtig, dass man jeden Monat einfach ein bisschen was macht, um dann einfach auch sorglos eben auch mal so auf die Rente dann blicken zu können sozusagen, ja.
Also verstehen wir das richtig? Du hast, dein Depot ist dein Investment, du hast also auch keine Basis, also ich zum Beispiel habe ja einen ETF-Sparplan, der einfach läuft und jeden Monat auch ins Depot kommt, sowas hast du gar nicht. Ist sowas, wenn du es noch nicht hast, irgendwann nochmal ein Ziel von dir?
Zurzeit habe ich jetzt da keine großen Pläne. Also ich habe einen einzigen ETF-Sparplan, einen MSCI World. Der ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen für die Rente gedacht. Aber den bespare ich jetzt wirklich nur mit einer, also nicht ganz so großen Quote, wenn ich es jetzt bezogen auf meine restlichen Invest sehe. Aber ansonsten, wie gesagt, ich probiere jetzt einfach damit Vermögen aufzubauen, damit ich mir da später am besten gar nicht mehr so viele Gedanken dann drüber machen muss. Ja, also wie gesagt, so groß Ziele gesetzt habe ich mir jetzt da gar nicht. Also natürlich Renditeziele habe ich mir gesetzt, aber wo jetzt mal das Depot irgendwie hin soll, so Zahlen oder so, das habe ich mir jetzt gar nicht gesetzt. Nee.
Okay. Ja, das ist natürlich interessant. Ich glaube, wir schauen einfach mal auf dein Depot.
Genau.
Ja, lass uns da mal so ein bisschen durchgehen, so die paar Punkte. Und ich würde mal bei der größten Position anfangen. Und das ist nämlich auch bei mir die größte Position. Und auch genau aus dem Grund, wie schon gesagt, weil sie wahrscheinlich da reingewachsen ist, ist die Position von Amazon, oder?
Ja, also teilweise zumindest. Also ich habe da tatsächlich auch am meisten rein investiert. Bei der aktuellen Größe muss ich aber dazu sagen, die ist zustande gekommen, dass ich vor dem vorletzten Quartalsbericht oder besser gesagt kurz nachdem die Position nochmal vergrößert habe. Das war dann tatsächlich einmalig bei mir so ein bisschen als Momentumsgedanke oder das könnte man durchaus so als kleinen Trade meiner Seite aussehen. Das habe ich auch so kommuniziert mit meinen Zuschauern. Ich habe denen gesagt, meine Amazon-Position wurde vor, ja, jetzt sind sie zu knapp 4 Monaten, um 50% habe ich sie damals aufgestockt und habe aber auch gesagt, der Plan ist, dass es dieses Jahr wieder um diese Aufstockung reduziert wird. Amazon wird aber weiterhin meine größte Position bleiben, weil es für mich zurzeit die beste Aktie ist, die es gibt am Markt. Es hat für mich vielerlei Gründe. Aber ich bin auch schon wirklich sehr früh in Amazon dann tatsächlich damals schon eingestiegen. Also auch so letztes Jahr diese riesige Kursexplosion, wo sie ja mal in kürzester Zeit, ich glaube 70% oder 80% zugelegt haben. Das habe ich beispielsweise damals voll mitgenommen dann, ja. Also es ist so ein Mix aus höchste Investition rein, aber auch teilweise Kursentwicklung dann.
Ja, du schlägst ja dann aber auch gleichzeitig noch die Brücke nach China. Du hast ja dann auch JD.com, das asiatische Amazon, auch mit im Depot und Alibaba auch. Ja. Ist das für dich auch dann immer wichtig zu sehen, was läuft sozusagen in der entwickelten Welt und was läuft in den Emerging Markets oder was könnte das Potenzial haben, genau das Gleiche zu erreichen?
Ja, definitiv. Also China ist für mich der Markt der Zukunft. Ich habe auch sehr viel drüber gelesen. Also ich habe mich auch sehr viel mit China auseinandergesetzt und in sehr vielen Branchen und Technologien wird China halt am Ende dieses Jahrzehnts mit Abstand die Nummer eins der Welt werden. Beispielsweise Stichwort künstliche Intelligenz. Und ich gehe auch davon aus, dass sie wirtschaftlich die absolute Supermacht werden. Und da sie so viele starke Unternehmen haben, gehe ich halt auch davon aus, dass einige von diesen profitieren werden. China ist für mich eher ein Invest wirklich in die großen Unternehmen. Ich würde jetzt da weniger in die Nebenwerte-Sektion reingehen, da man hier ja auch immer wieder mal so frisierte Zahlen hört oder schwieriges Umfeld, weil China, der Markt ist noch mal um einiges anders in der Härte umkämpft als der amerikanische Markt. Also da habe ich eben jetzt erst vor kurzem ein super spannendes Buch drüber gelesen, was das für eine Geschäftswelt dort ist. Das kann man sich, glaube ich, so gar nicht vorstellen, wenn man das nicht mal selbst miterlebt hat oder darüber ausführlich gelesen hat. Deswegen China sind für mich hauptsächlich die großen Unternehmen interessant, also die größten, die dort wirklich dann das Land sozusagen, man kann schon fast sagen, das Land dominieren unterhalb der Regierung. Aber es ist für mich auch mit Abstand das Interessanteste, so Schwellenland. Die anderen, viele reden ja auch immer davon, dass Indien jetzt so das nächste große Thema ist. Da bin ich ein bisschen skeptisch, zumindest gegenüber, was indische Unternehmen angeht, weil ich auch glaube, dass vom Indien-Boom tatsächlich China der größte Profiteur wird, gefolgt von den USA und eben nicht die indischen Unternehmen. Ich glaube, dass das eine ganz andere Richtung einfach sein wird, wie es dann bei China der Fall war, wo halt tatsächlich die einheimischen Unternehmen so groß profitiert haben.
Ja, das glaube ich auch. Da bin ich ganz bei dir. Ich würde nochmal die chinesischen Positionen zusammensetzen. Also Tencent, JD.com, dann Alibaba natürlich und Xiaomi hast du mit dabei.
Genau, da, ja.
Xiaomi, denkst du, wird die Globalisierung weiter voranschreiben und das wird passen für Xiaomi, oder? So als Investment-Case?
Xiaomi ist ein unheimlich spannendes Unternehmen. Die waren sogar mal zwischenzeitlich fast meine zweitgrößte Position, weil ich bin damals bei 1,22 Euro, den Preis weiß ich sogar noch, eingestiegen. Und die Position habe ich dann aber tatsächlich, also ich mache das wirklich sehr selten, aber die habe ich dann tatsächlich verkleinert vor ein paar Wochen oder jetzt sind es auch schon wieder 2-3 Monate her. Um die 3 Euro war damals der Preis, wo ich sie dann reduziert habe, weil ich gesagt habe, Xiaomi ist für mich ein unheimlich spannendes Unternehmen. Ich habe beispielsweise auch einen Staubsaugerroboter von Xiaomi bei mir selber zu Hause, mit dem ich super zufrieden bin. Also ich bin wahnsinnig beeindruckt, was das für ein Qualitätsprodukt zu einem günstigen Preis ist. Und Xiaomi versteht es ungemein stark, sich eben nicht nur, also das muss ich anders sagen, Xiaomi ist für mich ein Unternehmen, die verstehen es nicht nur qualitativ hochwertige Produkte für einen wirklich sehr günstigen Preis anzubieten, sondern die schaffen es auch unheimlich stark, ihre komplette Produktpalette miteinander zu vernetzen. Und Daten ist das neue Gold, kann man so sagen, in der neuen technologischen Welt. Und da wird Xiaomi sich ein riesiges Ökosystem schaffen. Also sie sind da schon mittlerweile wirklich mit dabei, weil ich habe da jetzt halt auch schon ein bisschen Einblick durch eigene Produkte von Xiaomi, wie die miteinander vernetzt sind und werden und eben dann halt auch die Daten an das Unternehmen gelangen. Und daher sehe ich da wirklich sehr viele Potenziale mit drinnen. Sie haben sich wirklich sehr stark und sehr schnell auch im Handybereich gut aufgestellt. Aber für mich ist Xiaomi vor allem auch so aus dem Bereich Internet of Things so wirklich hochspannendes Invest, denn der Handymarkt ist natürlich unheimlich hart umkämpft, wo es wirklich sehr schnell gehen kann, dass man da also dann wieder hinten ansteht, weil der größte Konkurrent Huawei, der darf jetzt wieder mit seinem Tochterunternehmen die Produktion voll hochfahren. Das könnte man dieses Jahr durchaus etwas merken bei Xiaomi in den Zahlen. aber die haben so eine spannende Produktpalette sich aufgebaut, dass ich da, und da bin ich eh ein riesen Fan davon, wenn Unternehmen wirklich breit aufgestellt sind und nicht nur so, ja, wie sozusagen One-Trick-Pony, wie jetzt beispielsweise eine Coca-Cola sind. Das finde ich so spannend an dem Unternehmen, genau.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Ich arbeite ja in dem Bereich und kann das absolut unterschreiben, dass Xiaomi da durchaus sehr, sehr stark agiert. Und ich glaube auch, dass Huawei mit den Tochterunternehmen nicht großartig wieder so schnell zurückkommen wird. Und vor allen Dingen jetzt ist LG komplett weg vom Markt. Auch das wird Xiaomi aufwärts oder Auftrieb geben.
Ja.
Da bin ich recht stark überzeugt. Ansonsten hast du natürlich auch viel Big Tech so mit drin, also von Amazon, Alphabet, Microsoft würde ich jetzt noch hinzufügen. Das macht man erstmal grundsätzlich ja auch nichts
Adobe
falsch.
Adobe ist auch noch mit,
stimmt,
auch klar, mit dabei. Ja. Du hast vorhin ja schon gesagt, du hast ein Investment aus Deutschland und das ist Medios. Und wir müssen leider zu unserer Schande gestehen, wir mussten am Anfang erstmal gucken, was machen die denn überhaupt? Und da haben wir uns aber überlegt, wenn wir jetzt hier schon den investierten Miteigentümer haben, dann darfst du uns doch einfach mal ganz kurz nochmal erklären, was macht dieses Unternehmen?
Ja. Also Medios ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Das ist aus meinen tatsächlich so ersten Börsenschritten entstanden. Das war damals, da hatte ich auch noch nicht so viel Ahnung, muss ich eben ehrlich gestehen, auch so von Analyse und Recherche. Und habe dann irgendwann mal in einer Ad-Hoc-Meldung, ich habe regelmäßig mir so Ad-Hoc-Meldungen vor einigen Jahren durchgelesen. Und da kam dann auf einmal Medios AG erhöht die Prognose oder pulverisiert die Prognose. Das waren die Worte, ich weiß die heute immer noch. Das war so prägnant bei mir damals im Kopf. Und habe mir dann das Unternehmen einfach mal so ein bisschen so vor allem aus bewertungstechnischer Sicht angeschaut und habe dann gesehen, okay, die hatten fast durchgehend beispielsweise ein Kursumsatzverhältnis unter 1 und das ist schon jetzt beispielsweise wirklich was, da muss man teilweise schon sehr lange an der Börse suchen. Und dann habe ich mich eben mal so ein bisschen eingelesen, was macht denn das Unternehmen? Und Medios AG, das ist also wirklich ein ganz kleines Unternehmen aus Deutschland, die sind hauptsächlich so im Berliner Raum auch tätig. Und die sind im Specialty-Pharma-Bereich tätig. Also das ist so eine relativ sogar neue Produktkategorie. Das Unternehmen sagt sogar von sich selber, sie sind das erste börsennotierte Specialty-Pharma-Unternehmen, welches überhaupt an die Börse gekommen ist. Und das ist sozusagen ein Unternehmen, man könnte es so Apothekensektor eigentlich nennen. Also sie sind in einem Bereich tätig, wo sie Menschen mit Medikamenten sozusagen versorgen, die wirklich extrem schwer krank sind und die eben halt auch diese speziellen Medikamente sozusagen benötigen. Also es ist ein unheimlich spannender Sektor. Das Unternehmen baut sich auch immer weiter aus. Letztes Jahr haben sie beispielsweise mit Kranach ein Unternehmen übernommen, wo sie jetzt auch umsatztechnisch nochmal in eine komplett neue Dimension quasi vorstoßen. Und das ist für mich immer noch so ein bisschen ein Invest. Ich bin schon sehr früh mit dabei gewesen. Also mein erster Medios-Kauf war um die 10 Euro. Mittlerweile sind sie fast bei 40 angekommen. Aber das Unternehmen macht einfach immer vieles richtig und sie sind auch immer noch, also dass sie unter dem Radar einfach fliegen, weil man merkt einfach so, die Bewertung ist relativ gleich geblieben. Also sie sind eigentlich immer nur so mit ihrem Wachstum mitgewachsen, aber es gibt nur wenig Börsenblätter, die immer wieder mal über das Unternehmen berichtet haben. Und sie haben da halt hingehend auch wirklich wenig Konkurrenz, weil sie konkurrieren jetzt nicht beispielsweise mit diesen großen Pharmaunternehmen. Sie sind halt so mehr so im Apothekensektor, könnte man das auch nennen. Ihr CEO, der vor kurzem familienbedingt zurücktreten musste, hat auch über 20 Jahre beispielsweise als Apotheker gearbeitet oder eben Apothekererfahrung. Und das ist einfach ein spannendes Invest Case für mich, weil ich eben auch immer wieder mal so eine Übernahme da verläuten lassen, hören könnte sozusagen, aber sie wachsen eben auch ungemein stark und das bei einer für mich wirklich höchst attraktiven Bewertung. Also ich müsste mir jetzt jetzt gerade kurz mal die Zahlen anschauen, aber ich glaube, das Kursumsatzverhältnis ist immer noch unter 1. Ja, also, und das ist ein Unternehmen, welches auch wirklich schon seit relativ Beginn auch immer Gewinne geschrieben hat. Und das fand ich beispielsweise damals schon unheimlich spannend, dass ein so junges Unternehmen, welches noch so klein ist, aber schon wirklich Gewinne geschrieben hat. Und das hat mich dann so alles so ein bisschen hellhörig werden lassen und habe es jetzt bis heute eigentlich nie bereut, damit an Bord zu sein.
Ja, klar, das ist nachvollziehbar. Klingt spannend, werde ich mir auch mal anschauen. Und jetzt sehe ich hier noch The Trade Desk und Roku, die ja im Zuge des letzten Tech-Rücksetzers auch ordentlich zurückgekommen sind. Mhm. Hast du da nochmal aufgestockt?
Aufstocken mache ich relativ selten. Also bei allen Positionen, die ich zurzeit habe, bis jetzt auf Amazon, habe ich nur Microsoft und Alibaba mal aufgestockt, weil ich da nur sehr klein drin war. Roku bin ich nämlich erst seit ganz kurzem drin. Wie lange bin ich jetzt in Roku? So 1,5 Monate, glaube ich. Ich war kurz davor, habe es jetzt aber einfach gehalten. Bei The Trade Desk bin ich schon sehr lange mit an Bord. Seit, ich glaube, 254 war da mein Einstiegskurs. Wow. Stark. Ich habe Roku tatsächlich sogar, als sie jetzt im Zuge auf ungefähr bei 700 hoch sind, habe ich sie tatsächlich auch mal ein bisschen reduziert, weil mir das Unternehmen schon wirklich sehr hoch dann auch gewichtet war im Depot. Und ich habe eben auch gesagt, so diese wirklich, weil Trade Desk ist für mich immer noch ein Hotstock, und habe da auch gesagt, so diese Hotstocks möchte ich eigentlich nicht in so einer großen Depotgröße bei mir drin haben und habe deswegen im Zuge dessen dann The Trade Desk, ich glaube bei ja ungefähr 180% Rendite habe ich da auch mal einen guten Teil einfach rausgenommen und sind jetzt aber immer noch mit über 4% im Depot dann gewichtet und das ist jetzt auch eine Positionsgröße, mit der ich mich wohlfühle und die werde ich auf jeden Fall auch so weiterhin dann behalten. Und eben Roku ganz neu erst im Depot drin, deswegen natürlich Zeitpunkt, sagen dann viele, ja, hättest du mal noch ein paar Wochen gewartet, dann hättest du jetzt bei 250 statt 350 rein können, aber naja. So ist Börse, ja.
Also, kann man nicht wissen vorher.
Nee.
Ja. Bitcoin lese ich noch, ganz interessant, hier auch die Kryptowährung mit dabei.
Ja.
Nicht die größte Position, aber du hast dich rangewagt. Da bist du uns voraus.
Ja, Bitcoin habe ich jetzt auch tatsächlich erst seit kurzem drin. Ich war lange sehr skeptisch Bitcoin gegenüber, bis ich dann mal vor kurzem selber auf meinem Kanal mit dem Blog-Trainer Roman, den wahrscheinlich auch viele eurer Zuschauer kennen, einen 2,5-stündigen Livestream über Bitcoin hatte, der mir da Rede und Antwort gestanden ist mit all meinen kritischen Fragen und teilweise natürlich ging es auch vieles ums Technische, weil ich habe eben immer gesagt, ich habe mich nicht wirklich viel mit Bitcoin früher beschäftigt, weil ich da auch wirklich skeptisch gegenüber war, ob da nicht doch wieder die nächsten Tulpenzwiebeln gezüchtet werden. Weil,
sah ja auch so aus.
Ja, eben, es sah halt auch lange so dann hingehend aus, als sie dann mal so bis 20.000 hoch sind. Es waren irgendwie keine großen Institutionen mit dabei. Es hat halt wirklich schon sehr nach Blase ausgesehen.
War's ja auch, ja. Zwischenzeitlich.
Zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit, ja. Nur, was mich dann jetzt halt vor allem so in den letzten Wochen und Monaten hat hellhörig werden lassen, dass jetzt immer mehr Institutionen auch von Bitcoin überzeugt sind, auch immer mehr Investoren, also beispielsweise Ray Dalio hat ja da auch interessante Worte darüber gefunden, dass Elon Musk so von der Technologie überzeugt ist. Zu Frank Thelen habe ich mir mal ein Video dann angeschaut und habe dann überlegt, okay, ich möchte natürlich, weil es ist für mich schwierig, immer noch zu verstehen gewesen und habe dann zu mir gesagt, ich muss mir jetzt da mal wirklich einen Experten holen, der mir dann halt auch noch meine kritischen Fragen trotzdem beantworten kann. Gerade jetzt beispielsweise mit einem Verbot ist ja immer wieder mal ein Thema gewesen. Wie sieht es aus? Kann das verboten werden? Wo kann Bitcoin eingesetzt werden? Weil ich habe auch zu meiner Community immer gesagt, ich habe den Bitcoin noch nirgends vermisst, wenn ich irgendwo einkaufen war oder ich konnte mir noch nichts kaufen, ja. Weil ich jetzt keinen Bitcoin hatte. Ich habe dann auch zu meiner Community gesagt, ich weiß nicht, wo kommt der Bitcoin zum Einsatz? Also wo macht es Sinn? Und da sehe ich relativ wenig. Und da konnte mir Roman einfach wirklich sehr gute und interessante Inputs liefern, sehr spannende Szenarien, die ja auch mal so durchgegangen ist, wo ich dann hinterher einfach gesagt habe, okay, ich verstehe jetzt die Intention dahinter und habe jetzt dann eben auch geplant, schrittweise noch die Position hier auszubauen. Und ich sehe Bitcoin vor allem so auch ein Stück weit als digitales Gold dann an. Also nicht jetzt unbedingt als wirklich Währungsersatz, sondern tatsächlich so als digitales Gold, welches aber wirklich einige spannende Einsatzgebiete in den nächsten Jahren zumindest haben könnte. Und das ist so meine Intention dahinter gewesen, ja.
Wer das mal schauen möchte, der kann den Livestream sicherlich noch auf deinem Kanal betrachten im Nachgang, oder?
Genau, ja, der ist immer noch online, ist Crypto-Stream heißt, sondern eben Blocktrainer und Investflow, dann sollte man es relativ einfach finden. Also geht 2,5 Stunden lang und der hat da wirklich sehr spannende Fragen beantwortet. Und vor allem auch so, ich habe mir auch mal so die 5 größten Gefahren, die Bitcoiner, also so Bitcoin-Fans selber für Bitcoin sehen, herausgesucht und die Roman gestellt. Und also wirklich Wahnsinn, was der da für ein Fachwissen hat und das dann auch super erklären konnte. Also sein Kanal ist ja mittlerweile komplett explodiert, seit jetzt so in den letzten Wochen auch Bitcoin so gut gelaufen ist. Und aber das ist halt wirklich ein absoluter Fachmann, sowohl was die Technologie dahinter angeht, wie eben auch so dann teilweise so die ökonomischen Fragen. Also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, ja.
Ja, lieber Daniel, dann möchten wir uns recht herzlich bei dir bedanken, dass wir heute auch auf deinem Kanal ja hier mit dabei sein dürfen. Und wir freuen uns, dass du bei uns warst. Wir werden auf jeden Fall deinen Kanal in den Shownotes erwähnen und würden uns natürlich freuen, wenn unsere Abonnenten auch mal bei dir vorbeischauen und dir ein Abo dalassen. Und wir möchten natürlich auch recht herzlich deine Abonnenten einladen, einmal zu uns auf den Kanal zu kommen und auch da ein Abo zu sehen. Daniel, gibt es noch irgendeinen Tipp, den du unserer Community und deiner Community ja einfach so mitgeben möchtest? Was ist so das größte Learning, was du bisher hattest am Aktienmarkt?
Ich glaube, mein größtes Learning war, dass sich Qualität am Ende immer durchsetzt. Ja. Das ist, glaube ich, am Aktienmarkt ungemein wichtig. Gerade auch als Buy-and-Hold-Anleger, man hat dann vielleicht nicht immer so die neueste und hipste Aktie im Depot, gerade so, wo es gibt jedes Jahr irgendwie so eine, bei uns sagt man sprichwörtlich, eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja, das ist einmal, das ist dann mal das Cannabis-Thema. Das ist dann mal Wasserstoff und dann eben war es dann vor ein paar Jahren mal Bitcoin, wo es vielleicht noch viel zu früh war, wo auch Aktien von wie die Bitcoin Group in Deutschland an einem Tag sich vervierfacht hat und aber 2 Tage später fast wieder alles abgegeben hat. Man muss als Buy-and-Hold-Anleger damit klarkommen, dass man nicht immer die neueste und hipste Aktie im Depot hat, aber ich glaube, auf lange Sicht hingesehen sind sehr viele, die wirklich nur in solche spekulativen Sachen reingehen, dann auf die Renditen dann doch neidisch, die man als Buy-and-Hold-Anleger so einfährt. Man muss da immer das Große und Ganze mit berücksichtigen und auch wenn es mal ein bisschen runtergeht, hey, was soll's, das passiert Geduld. Halt mal, einfach aushalten. Ruhig bleiben.
Genau. Ja, das ist ein wichtiges Learning, vor allem auch für alle, die neu dabei sind. Ne?
Ja, genau. Dann vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, auf bald.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Nach diesem doch sehr spannenden Interview, Marcel, kommen wir zu unserer Investmentidee der Woche. Und das ist für mich Asiens boomende Internetbranche. Und jetzt werden die Leute sagen, wir wollen doch eine Idee, wir wollen doch etwas haben, was noch viel Potenzial hat. Und ja, das hat es. Die RCEP, das ist ja der Zusammenschluss von 15 Volkswirtschaften im asiatischen Bereich. Diese Freihandelszone umfasst 2,2 Milliarden Menschen. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Was denkst du, wie hoch war der Umsatz mit dem Onlinehandel im Jahr 2020 in dieser Zone, wo es die ja noch gar nicht wirklich gab?
Das ist eine gute Frage. Also China ist natürlich riesig.
150 Milliarden Dollar. So, und jetzt, was denkst du, ist die Prognose bis 2025?
Ja, schon eine Vervielfachung, kann ich mir vorstellen.
Oh ja, 800 Milliarden Dollar bis 1,1 Billionen Dollar schätzen Ökonomen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, da müssen wir doch mit dabei sein, oder? Ja. Und ich habe heute einmal 5 Aktien mitgebracht. Amazon, Prozos, Sea Limited, Softbank und Alibaba. Ich denke, damit kann man diesen Trend spielen. Welchen dieser 5 würdest du denn jetzt nehmen?
Da ich bei Amazon und Alibaba ja schon dabei bin.
Big Tech Investor
wieder. Tech, ne? Aber ich glaube, vor allen Dingen wird Sea Limited sehr, sehr stark davon profitieren. Man sieht das auch immer wieder. Grundsätzlich ein Wachstum natürlich. Ja. Und ich glaube, dass man da allgemein noch sehr viele Stocks finden könnte, die da richtig stark durch die Decke gehen. Wer noch Fragen hat zu diesem Abkommen oder zu dieser Freihandelszone, gerne nochmal in den Podcast reinschauen. Da hatten wir ja schon mal drüber referiert. Und ich glaube, dass wir hier große Chancen haben, ja.
Auf jeden Fall. Was ist denn deine Investmentidee der Woche?
Ja, meine Investmentidee bezieht sich auf das Infrastrukturpaket, was Biden so langsam ankurbelt oder auch vielleicht umsetzen kann und schafft.
Hoffentlich auch wird.
Genau, und das beinhaltet natürlich auch die Infrastruktur in Sachen E-Mobilität. Und das heißt wiederum, es werden Ladesäulen benötigt und eben nicht nur wenige, sondern natürlich auch in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele.
Darf ich dazu kurz was sagen? Gerne. Ich fahre ja selber ein Plug-in-Hybrid. Und bei mir in der Nähe von meiner Wohnung, da gibt's eine Ladestation. Und als ich das Auto vor 2,5 Jahren bekommen habe, es ist ein Firmenwagen, und da war es dann wirklich so, ich konnte dort immer laden. Das war nie ein Thema. Und jetzt bin ich froh, dass ich wieder einen Verbrenner habe. Weil da stehen so viele Elektroautos oder Plug-in-Hybrids, das glaubt man gar nicht. Also man sieht richtig, finde ich persönlich, daran, wie diese Ladestationen belegt sind, wie viele Autos doch hier auf die Straße kommen.
Ja, das stimmt. Man sieht es ja auch an den Nummernschildern, dass immer wieder das E immer häufiger zu sehen ist. Aber um nochmal zurückzukommen, wer da ein Gewinner ist, Blink Charging, vielleicht kennt es der ein oder andere schon, aber man muss dazu sagen.
Sind die auch über ein Spec an die Börse gekommen?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich jetzt gar nicht so tief danach geschaut. Aber Blink Charging ist, ich sag mal, noch sehr klein. Sie haben noch nicht wahnsinnig hohe Umsätze und sind aber schon mit 1,5 Milliarden Dollar recht hoch bewertet, muss man sagen. Aber natürlich ist ja die Chance da. Die Story stimmt und gegebenenfalls kann man hier auch, aber es ist wirklich hochspekulativ, das muss man dazu sagen, das ist wirklich eine Idee für einen kleinen Anteil im Depot, dass man hier nicht überlastet und nicht zu hohe Risiken eingeht. Ja. Ganz wichtig, das also noch mit zu erwähnen. Aber auch charttechnisch sieht die Erholung gut aus und ich glaube, dass man hier durchaus gewinnen kann. Ich weiß es eben nicht, inwieweit Alfen, die ja auch hier in Deutschland, in Europa sehr erfolgreich sind, inwieweit die davon profitieren, dass in Amerika dieses Projekt dann in Gang kommt. Weiß ich nicht, müsste man sich nochmal tiefer anschauen. Compleo kennen wir ja noch in Deutschland.
Ja.
Aber auch das ist schwierig einzuschätzen, ob die auch in den USA
Kann dir sagen, die Nachfrage nach diesen Ladeinfrastrukturen, die steigt. Also man wartet jetzt tendenziell sogar mehrere Wochen und Monate auf eine Ladebox für zu Hause.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wer aber sagt, ich will was Sichereres haben im Bereich Infrastrukturpaket auf kurzfristige Sicht, dann eher Topbild und Amaresco, schon häufig besprochen. Und
wo bist du investiert?
Amaresco, ne? Genau, Disclaimer-Hinweis. Aber Topbild finde ich auch sehr, sehr gut.
Was machen die nochmal?
Die ermöglichen besondere langfristige Dämmstoffe, die auch eben umweltschonend sind.
Sowas wie Steico.
Eigentlich schon, ja.
Weißt du, dass ich jemanden kenne, der Steico-Aktien im Depot hat, schon seit Jahren, und die sind schon plus 1800% im Depot. Und weißt du, welchen Fehler er gemacht hat? Er hat immer wieder Gewinne gesichert. Und diese Position ist jetzt knapp nur noch 3% von seinem Depot. Und wenn man dann mal hochrechnet, überleg dir mal, wo du da rausgekommen wärst.
Ja, ja. Alles Liebe, alles Gute.
Also, liebe Leute, Zinseszins ist wichtig und auch richtig. Und es ist das Schönste, was wir an der Börse haben.
Laufen lassen, einfach laufen
richtig.
Lassen.
Richtig.
Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an?
Was erwartet uns denn nächste Woche, lieber Philipp?
Und ich weiß, was dich nächste Woche erwartet, Marcel. Es wird wieder bei uns bei WhatsApp, wenn wir da hingehen, Quartalszahlen, bam, 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 bam. Und dann natürlich auch im Aktienpodcast wieder das erste Thema, dann wie immer bei den Themen der Woche, die Quartalszahlen. Aber es geht natürlich am Mittwoch los mit Unternehmen, wo wir nicht investiert sind, und das sind die traditionellen Banken. Aber ich glaube, wenn ich mich für eine Bank entscheiden müsste, dann würde ich mich für JP Morgan Chase entscheiden.
Ja.
Und sie berichten am Mittwoch. Dazu gibt es noch Zahlen von Wells Fargo und Goldman Sachs. Am Donnerstag wird es doch dann schon wieder ein bisschen spannender, oder?
Oh ja, Taiwan Semiconductor. Das ist natürlich ein ganz spannendes
Ding. Da hatten wir heute schon mal drüber geredet.
Richtig.
Was denkst du, wie werden die Zahlen?
Die Zahlen, das wird sehr spannend, weil ich glaube, dass tatsächlich dadurch, dass die Knappheit herrscht, hat man natürlich auch die, also kann man halt nicht so viel liefern, wie es gewünscht gewesen wäre und vielleicht auch erwartet gewesen wäre. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir hier vielleicht gar nicht so rosige Zahlen haben, respektive die nächsten Quartalszahlen in 3 Monaten könnten dann natürlich noch viel stärker betroffen sein, weil natürlich hier auch, das Ganze immer noch anhält, dass hier die Chips eben knapp sind. Deswegen, ich warte auf den Rücksetzer, wenn es klappt und das so aufgeht und hier dann irgendwann die Knappheit besiegt
ist. Steigst du ein?
Könnte man vielleicht mit einem Kursrücksitzer auch mal
einsteigen. Oder dann bei Intel. Intel will ja das nächste Taiwan Semiconductor werden.
Die haben ja völlig enttäuscht jetzt die Woche mit ihren neuen Chips. Der war ja relativ schwach. Das hat man viel höher angekündigt, als am Ende es rauskam. AMD ist da deutlich stärker. Kommen wir zurück zu den Zahlen. Auch Donnerstag gibt es noch United Health Group.
Bist du auch investiert?
Nein. Wäre ich gern.
Du warst,
war ich mal, aber habe ich nicht mehr. Würde ich aber gerne wieder rein, aber jetzt aktuell kein Bedarf. Bank of America, PepsiCo ist mit dabei.
Da nochmal Hinweis an alle Investoren, die nach KGV spielen. Dieses Unternehmen kommt langsam wieder Richtung seines historischen medianen KGVs.
PepsiCo.
Ja, und dann bin ich auch wieder mit dabei.
Citigroup, BlackRock wird es eben noch mit Zahlen geben und Delta Airlines.
Aber ich glaube, BlackRock wird auch ziemlich profitieren, weil es fließt ja so viel Geld in ETFs. Man kann natürlich ETFs spielen mit BlackRock oder mit einem Unternehmen, das ich selber investiert bin, nämlich die MSCI Inc. Das ist so ein bisschen so das Taiwan Semiconductor, der Vermögensverwalter. Am Freitag geht es dann noch weiter mit Banken. Morgen Stanley wird berichten und PNC Financial Service sowie The Bank of New York Mellon. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder für Dividendeninvestoren Ex-Dividende. Das heißt, liebe Dividendeninvestoren, ruhig bleiben, wenn der Kurs mal runtergeht, weil die Dividende wird vom Kurs abgezogen. Und wir starten am Montag mit einem Unternehmen, in das wir beide investiert sind, nämlich die American Tower Corporation. Ist auch so meine einzige REIT bis jetzt im Depot. Also mein REIT, sagt man ja. Aber ich glaube, es gibt dort noch spannende Sachen zu entdecken, weil wir haben ja auch gestern im Auto darüber gesprochen, dass man sagt, Mensch, dieses ganze Thema Immobilien, die Märkte laufen so heiß, also warum dann nicht lieber auch in REITs investieren, um so einen Immobilienmarkt abzudecken, oder?
Ja, doch, das ist denkbar. Am Mittwoch geht es dann weiter mit, oder wird dann die Dividende vom Kurs abgezogen bei Abbott Laboratories. AppY ist mit dabei, Accenture, die Unternehmensberatung, Activision Blizzard und Freeport. Ja, also da sind ein paar dabei. AppY ärgere ich mich ein bisschen tatsächlich, weil da wollte ich ja doch rein. Ja, aber ich bin ja nicht so weit.
Ah, also, naja. Zahltage gibt's natürlich auch nächste Woche. Wir starten mit State Street Corp. Am Mittwoch geht's weiter mit Milka Schokolade, Mondelez International, Illinois Toolwork, Amphenol. Amphenol auch ein ziemlich spannendes Unternehmen. Sie machen Amphenolstecker und sind da eigentlich so eine Art Quasi-Monopolist. Also ziemlich cool. Und Pioneer Natural Resources wird auch am Mittwoch bezahlen. Am Donnerstag?
Donnerstag wird Ecolab auszahlen, auch sehr, sehr interessant. Sempra Energy ist mit dabei. Teuer. Ja, das stimmt, Ecolab ist dauerhaft teuer, muss man sagen. Dann, wie gesagt, Sempra Energy, Energieversorger, auch ganz spannend. Republic Services, auch extrem gestiegen, genauso wie Waste Management, die ja wirklich extrem durch die Decke gegangen sind in den letzten
Wochen. Die profitieren natürlich auch, dieser ganze Trend vom Recycling kommt jetzt erst so langsam in den USA an. Und Großaktionär bei Republic Services, weißt du, wer das ist?
Es ist
Bill Gates. Also jeder, der ein bisschen an Bill Gates glaubt und nicht nur denkt, dass er uns Computerchips ja implementieren möchte.
Die auch.
Ja, genau, ich habe ja schon. Der könnte auch überlegen, bei Republic Services einzusteigen. Thermo Fisher, bist du jetzt auch schon endlich dabei?
Ja, ich hoffe, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich Dividende kriege. Ich weiß nicht, bin ich da, ob ich da drin bin, da muss ich mal nachschauen. Auf jeden Fall wäre es ein schönes Geburtstagsgeschenk.
Und danach leider in Irland die groß sitzende Nestlé, der Medizintechnik. Marcel, wer ist es?
Der Medronic natürlich.
Genau, und dann gibt's natürlich wie immer unseren Aktienpodcast als Naturaldividende nächsten Freitag. Und ich würde jetzt sagen, Marcel, wir sagen nochmal vielen lieben Dank an die Community von Investflow. Liebe Community von Modern Value Investing, schaut euch sehr, sehr gerne diesen Kanal von Investor einfach einmal an. Er bietet einen super Mehrwert und eine super Ergänzung zu unseren Videos, die wir auch machen. Und jetzt bleibt mir natürlich wie immer nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.